Willkommen bei meinem Podcast Chief Energy Officer, Zeit für Führung. Mein Name ist Boris Diekmann und ich bin heute zusammen mit Hanyu Runde, CEO von Hanseyachts. Hanyu, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit für bewusste menschliche Führung.
Vielen Dank, Boris.
Hanyu, lass uns vielleicht mal einsteigen. Du bist jetzt 3 Jahre bei Hanseyachts. Erzähl unseren Hörern und Hörern davon mal ein ganz kleines bisschen über Hanyu. Wer ist Hanyu? Was macht Hanseyachts? Und erzähl uns ein klein bisschen über deine Reise die letzten 3 Jahre. Was hast du da so, was da so passiert? Was hast du da so erlebt?
Ich hatte das Glück, vor 3 Jahren die Hanseyachts übernehmen zu können als Vorstandsvorsitzender. Das ist ein ganz toller Titel bei einer Aktiengesellschaft. Ich fühle mich eigentlich eher wie jemand, der ein mittelständisches Unternehmen leitet. Wir erfüllen so 525 Lebensträume im Jahr, bauen Segel- und Motorboote. Bei den Segelbooten sind wir sogar die Nummer 2 der Welt, was die Stückzahlen angeht. Und bei den Motorbooten haben wir noch ganz viel Potenzial. Ich habe die Hanseyachts übernommen in einer Zeit der ganz schweren Krise. Es war Corona-bedingt eine Supply-Krise. Danach kam noch der Ukraine-Krieg dazu. Und das Unternehmen war wirklich in einer großen Krisenzeit. Und ja, nach 3 Jahren kann ich vielleicht mit etwas Stolz, aber auch mit viel Demut sagen, haben wir es geschafft, auf eine Reise zu gehen, die das Unternehmen wieder erfolgreich gemacht hat. Wir sind jetzt profitabel, kamen aus einer deutlichen Verlustzone, sind aber deutlich profitabel, haben ein riesiges Wachstum hingelegt und blicken zudem noch positiv in die Zukunft. Und was will man mehr?
Ja, ich erinnere uns, als wir uns begegnet sind, also viel mehr Krisen kann man gar nicht haben. Und ihr habt es geschafft, ihr seid da mit großem Erfolg. Und da gehen wir bestimmt nachher mal noch ein bisschen drauf ein, was da ein paar Erfolgsfaktoren waren aus deiner Sicht und was du da unterwegs entdeckt hast. Der Podcast heißt ja Zeit für Führung. Und du warst, als ich dich fragte, sofort bereit und sagst, ja, klar, super gern, mache ich. Und Zeit für Führung kann man ja in verschiedene Art und Weisen interpretieren. Wir könnten sagen, dieser Podcast ist ein bisschen Zeit für Führung. Man könnte sagen, wir brauchen viel mehr Zeit für Führung. Man könnte sagen, es ist Zeit für Führung. Was wäre dir denn für unsere Stunde hier zusammen ein echtes Anliegen? Warum ist es aus deiner Sicht Zeit für Führung?
Es ist vor allen Dingen Zeit für eine menschliche Führung, für einen Fokus auf den Menschen, was den Menschen aufmacht und das Übernehmen von einer gesellschaftlichen Verantwortung, Menschen ein inklusives Umfeld zu bieten, wo sie eben wachsen können und dann eben auch wiederum einen positiven Effekt auf ihre Familien und damit auch auf die Gesellschaft haben. Und das ist das, was mich treibt. Ich meine, ich arbeite jetzt auch schon seit, oh Gott, bin ja jetzt Mitte 40, das sind schon 25 Jahre, habe bei Airbus angefangen, bin dann zu Hilti gekommen, wo ich auch viel über Unternehmenskultur lernen und auch viel gestalten durfte und habe dann zum ersten Mal ein mittelständisches Unternehmen übernommen, Simatic und jetzt bei Hanseyacht und diese betriebswirtschaftlichen Themen, ich habe es sogar dreimal studieren dürfen, dann habe ich es endlich verstanden, die rücken für mich immer mehr als Werkzeugkit in den Hintergrund. Ich glaube, das können viele Unternehmen scheitern nicht daran, dass sie betriebswirtschaftlich sich falsch aufstellen, dass sie die falschen Strategien formulieren. Ich glaube, das ist etwas, das kann man am Markt kaufen, da gibt es genug Leute, die können das, aber die wirkliche Kunst ist eben, Menschen mitzunehmen und die Kernkompetenz der Unternehmenskultur so zu bilden, dass Menschen sich wohlfühlen und im Team zusammenarbeiten und Herausforderungen meistern und das mit möglichst wenig Reibungsverlusten. Und das ist so das, was mich die letzten Jahre, vor allen Dingen, seitdem ich eben auch wirklich Unternehmen als Geschäftsführer führe, angetrieben hat.
Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die ich zwar auf der einen Seite immer mehr höre und doch noch ganz stark in Entwicklung ist. Und vielleicht ein wunderschöner Einstieg in unser Gespräch. Du warst ja einer der Ersten, die damals, als ich fragte, ich suchte nach Menschen, die lieb, so bereit wären, eine kleine Leserstimme für mein Buch, den Chief Energy Officer, zu schreiben. Und deine war als allererste in der Inbox. Und damals, wenn ich das einmal zitieren darf, hast du geschrieben, es gibt Bücher, die unsere Denkweise verändern, unsere Sicht auf die Welt erweitern und uns dazu inspirieren, das Beste aus uns selbst herauszuholen. Und das erinnerte mich an Marcel Proust, der wohl mal sagte, die eigentliche Reise, und du sprachst gerade von 25 Jahren, die eigentliche Reise besteht gar nicht darin, neue Landschaften zu entdecken, sondern mit anderen Augen zu sehen. Was sind denn Dinge, die du vielleicht in den letzten 3 oder in den letzten 25 Jahren angefangen hast, mit anderen Augen zu sehen? Ein paar hattest du gerade schon erwähnt. Was siehst du heute anders als in der Vergangenheit und was bewirkt das bei dir in der Art und Weise, wie du führst, auf Menschen blickst, aufs Unternehmen blickst?
Aus einer heutigen Perspektive, wenn ich etwas zurückblicken darf auf mein Leben und meine Erfahrung, dann muss ich sagen, habe ich als junger Mensch mich noch sehr stark formen lassen und habe sehr stark auch das gemacht, was erwartet wurde und habe über die Zeit, über Erfahrungen und auch sicherlich über die tollen Unternehmen, in denen ich tätig war und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, eine wirkliche Selbsterkenntnis erlangt und die ist relativ simpel. So wie ich bin, ist das gut. Und wenn ich nur authentisch bin, bin ich erfolgreicher, als wenn ich versuche, irgendein Rollenbild zu mimen. Ich glaube fest daran, dass Menschen, die authentisch sind und auch ihre Schwächen und vor allen Dingen sogar ihre Schwächen offen nach außen kehren, dass die erfolgreicher sind, weil andere Menschen ihnen eher vertrauen und folgen. Das Thema Vertrauen in einer Beziehung, die sich ja über Begegnungen aufbaut und die sich sehr langsam aufbaut, was die Vertrauensseite angeht, aber die sich sehr schnell durch Negativbegegnungen zerstören lässt, das ist, glaube ich, die Essenz in der Zusammenarbeit. Und wenn du authentisch bist in deinem Verhalten, wenn du mit dir selber im Reinen bist und eine gute Selbstreflexion hast auf das, was du bist und wie du auf andere wirkst, dann ist das, glaube ich, deutlich einfacher durchs Leben zu gehen für dich selber und deutlich angenehmer für die Menschen, die um dich herum sind. Und ich möchte noch mal vielleicht ein Beispiel geben, um das zu verdeutlichen. Wenn ich mal nicht in meiner Bestform bin und wenn ich mal unter Stress oder zu hoher Fokussierung auf Ergebnis in einem Meeting auf den Tisch haue und sage so, jetzt machen wir es aber so, dann kann mein Umfeld da sehr gut mit umgehen, weil die kennen mich und die wissen, das bin ich und das ist nicht böse gemeint. Aber um dahin zu kommen, muss man eben sehr offen sein, sehr reflektiert sein und zulassen, dass Räume geschaffen werden, wo man eben auch über Gefühle und über Verhalten sprechen kann. Und dieses zu mir selber finden, authentisch zu sein, ist eben eigentlich das, was ich so rückblickend in den letzten 25 Jahren erreicht habe oder wo ich angekommen bin. Und ich würde auch sagen, dass ich von einer Corporate-Führung, wo man ein Rädchen in einem großen Betrieb ist, wo große Erwartungshalten an Verhaltensweisen etc. herrschen, es geschafft habe, rauszukommen und jetzt wirklich das zu machen, was mir Spaß macht, nämlich meine Unternehmenskultur, meine Überzeugung auch prägend in mein Unternehmen einzubringen. Und heute kann ich einfach mit Stolz sagen, die Unternehmenskultur ist das Wichtigste im Unternehmen und das ist auch das Heiligste im Unternehmen und es ist eine Kultur, ehrlicherweise auch, wie ich sie mir vorstelle und wie meine Werte aufgebaut sind. Und ich möchte lieber meine Lebenszeit in so einem Umfeld verbringen. Und ich glaube auch, dass es ein sehr positives Umfeld ist, muss man dazu sagen, als dass ich in einem Umfeld bin, wo ich mich zu sehr anpassen muss an irgendwelche Dinge, die nicht meinem Wertekompass entsprechen.
Hanjo, da steckt so viel drin in dem, was du sagst. Ich versuche mal ein paar Fäden aufzugreifen. Das Erste, was ich gerade höre, ist, dass du sagtest, um so eine starke Unternehmenskultur zu haben, be das bedeutet gar nicht, dass du immer, du sagtest gerade Bestform, dass du immer in Bestform sein musst, sondern dass das, wie soll ich sagen, dass das sein darf und dass das besprechbar ist. Das finde ich jetzt eine spannende Perspektive. Und du sagtest, ich möchte eine Unternehmenskultur, die meinen Werten entspricht. Vielleicht erzähl doch einfach ein bisschen mehr, was gehört dazu, wenn du, vielleicht gehen wir mal in die Zukunft, wenn du ein Unternehmen ganz neu aufbauen könntest, auf einer grünen Wiese, wie würde sich das anfühlen?
Das ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe und was ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht machen werde, dass ich ein Unternehmen auf der grünen Wiese aufbaue. Ich komme eher in Unternehmen, die eine Historie haben, die auch eine Kultur haben. Und Kultur ist halt für mich, wie fühlt es sich an, wenn ich da über die Gänge laufe? Und mein Ansatz ist eigentlich relativ simpel. Ich fange immer damit an, ganz klassisch, dass ich überlege, okay, was ist eigentlich die Vision, die hier hintersteht? Und da hatte ich ein ganz hervorragendes Buch mal gelesen von Frank Dobheide. Gott ist kein Controller, warum du keine Jahresgespräche mit deinem Lebenspartner führen solltest. Und habe mit Frank da jetzt einen Partner gefunden, mit dem ich gut in Workshops mit den Leuten am Anfang herauskristallisiere, was ist eigentlich die Vision und was ist unser Purpose? Warum sind wir eigentlich da? Und es ist bei Hansejachts, wir erfüllen Lebensträume, nicht? Und das war halt eine schöne Definitionsreise, die wir mit den, ich sag mal, Top 50 von der Hierarchie und dann nochmal 10 wild ausgewählten Talenten gemacht haben, wo wir gesagt haben, was macht diese Firma aus? Was kann die Firma? Was ist der Kern der Firma? Und was ist eigentlich der Purpose, das, wofür wir da sind? Und wir erfüllen Lebensträume. War das oder ist das bei Hansejacht? Und das bringt eine Menge Kraft, bringt eine Menge Positives und zeigt den Leuten, dass es halt mehr ist, als eine Plastikschale mit Mast zu bauen, sondern dass man wirklich dort einen Raum schafft für Menschen, die sich ihren Traum erfüllen von der Freiheit, von dem Meer. Und über diesen Narrativ ist es einfacher abzuspringen als über einen Narrativ, wir wollen Profit optimieren. Ich glaube, das ist auch jedem klar und ich glaube auch jeder weiß, wie viele Menschen eigentlich innerlich gekündigt haben und bei Firmen sind, wo man sich fragt, na, für wen mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Davon abgehend geht's klassisch in das Thema, was sind eigentlich Verhaltensweisen, an die wir uns halten wollen? Und da geht's an das Wertesystem. Ich glaube, das ist auch nichts Neues hier für jeden, der sich mit Führung, mit Unternehmen beschäftigt. Jedes Unternehmen hat auf PowerPoint dann 5, 6 Werte und da steht dann Mut und Veränderung und all solche Sachen. Und am Ende, die es gut machen, erarbeiten es mit den Leuten zusammen und es ist am Ende dann doch nur ein Kompromiss aus verschiedenen Meinungen. Und wenn man 10 Wertesysteme übereinander legt, merkt man auch, dass viele Beratungen dort eigentlich immer wieder das Gleiche mitgestalten und mitverkaufen. Für mich ist es nur ein Wert, der zählt und das ist der zentrale Wert und das ist die Menschenorientierung. Und wenn nur das der Wert ist und wenn nur das vorne steht und man wirklich sich bei jeder Entscheidung fragt, wenn wir das jetzt menschenorientiert ist, wie treffen wir die Entscheidung dann? Ich glaube, dann ist viel erreicht. Das ist für mich die Essenz aus den Werten. Die anderen Werte kann man als Führungsinstrument gerne noch als Narrativ dazufügen, aber die Menschenorientierung, dieses positive Menschenbild, ist einfach das Wichtigste. Und dann gehe ich eigentlich immer in den klassischen Strategieprozess, wo ich versuche, ohne große externe Hilfe, sondern nur mit so einigen wenigen Spezialisten, mit den Menschen im Unternehmen eine Strategie zu entwickeln und den Markt zu analysieren, die eigenen Stärken zu analysieren und auszuloten, was ist denn jetzt eigentlich Priorität, weil zu definieren, was getan werden muss und vor allen Dingen abzugrenzen, was nicht getan werden muss, das ist einfach entscheidend für den Erfolg von einer Unternehmung. Und wenn man diese Grundsätze, nämlich einmal den Purpose und den Wert Menschenorientierung, also das Commitment, dass es hier um die Menschen geht, die das Unternehmen ausmachen, wenn man das als Grundsatz festgelegt hat und eine Richtung vorgegeben hat, in der auch ganz klar ist, was man nicht macht, hat man schon viel gewonnen. Und dann kommt die wirkliche Essenz und das ist, wie arbeiten Menschen zusammen? Ich glaube, meine Kernaufgabe neben diesen Grundsätzen, diese festzulegen, ist wirklich zu definieren und dauerhaft zu begleiten, wie arbeiten Menschen bestmöglich zusammen? Und da habe ich mich ja mit dir auf die Reise gemacht, Boris.
Ja, absolut ein Teil der Reise. Und da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Also, du hattest einmal Franks Buch erwähnt, für alle Hörer und Hörerinnen. Das kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen. Das ist ein starkes Buch von Frank Dobheide. Google es einfach mal. Und du sprachst über Purpose, das Wort hört man so, ich bin nur komplett bei dir. Es ist eine Energiequelle, weil wir alle wissen, dass unsere Zeit hier auf dem Planeten endlich ist. Deshalb suchen die meisten Menschen nach etwas, was ein bisschen größer ist als sie und Bedeutung hat. Ich finde das total spannend, dass du das ganz an den Anfang stellst und sagst, der Profit kommt daraus, nicht umgekehrt. Und dann sagtest du, dass du den Mensch ins Zentrum stellst. Und die Zusammenarbeit. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen mehr reingehen. In deiner Rolle als CEO im Alltag, was hast du entdeckt? Was kannst du tun, damit das Wirklichkeit wird? Und warum ist dir das eigentlich so wichtig? Ich meine, du hast ja auch Investoren. Weiß nicht, was die sagen, wenn du von Menschlichkeit sprichst. Warum ist das so unglaublich wichtig aus deiner Erfahrung? Und was kannst du im Alltag tun, um das zu fördern, wo Menschen zusammen sind, die aneinander stoßen, unterschiedliche Meinungen haben, Druck haben, Ängste haben, Sorge haben? Was ist da so in deinem Repertoire, in deinem Köcher?
Erstmal, wenn wir zum Purpose zurückgehen, für mich ist es eben auch ganz essentiell, ich möchte etwas machen, was sinnvoll ist. Und genauso essentiell, wie dass ich mit meiner Firma etwas machen möchte, was sinnvoll ist, ist für mich auch, dass ich mir zu schade bin, meine Zeit irgendwo zu verschwenden, wo ich nicht mit Freunden Erfolge feiern kann. Und das mit Freunden Erfolge feiern ist eigentlich mein Credo auch im Unternehmen. Wenn ich meinen inneren Führungskreis mir anschaue, suche ich nicht irgendwelche Manager, sondern ich suche Freunde, mit denen ich Erfolge feiern kann. Und ich meine das auch so. Für die man halt alles gibt, aber die eben auch mehr sind als nur Leute, die irgendwas optimieren wollen, sondern Leute, die Lust haben auf ein Projekt. Und ich glaube, ehrlicherweise, das ist auch das, was viele, die sich uns angeschlossen haben, und wir haben ja sehr, sehr viele neue Manager auch bei Hansa, die sich darauf eingelassen haben, halt diesen Weg zu gehen, nämlich Dinge anders zu machen und auch ein klares Commitment dazu haben, dass man in einem Unternehmen aus der Krise heraus über Menschlichkeit und über Fokus auf Kultur was erreicht. Und da habe ich auch viele geholt, die haben gesagt, naja, ich habe woanders deutlich mehr verdient und ich verstehe, dass das nicht alles ist. Mir ist viel wichtiger, dass ich hier ein Umfeld habe, wo ich frei bin, wo ich mich verwirklichen kann. Und ich habe viele Mitstreiter, die haben vorher bei großen Corporates gearbeitet und die haben eben das beschrieben, was man auch überall in der Literatur liest, dass es eigentlich nicht mehr so seelenlos sein darf. Dass es eigentlich auch noch um mehr gehen muss, als nur um das Schnöde, ich arbeite fürs Geld verdienen. Und von daher ist das vielleicht dann auch mein Purpose, mit Freunden einfach Erfolge zu feiern. Und das, was mich so treibt. Jetzt hast du ja gefragt, wie komme ich eigentlich dazu, das dann im Alltag umzusetzen? Und ich glaube, das ist ja auch die wirkliche Kür und die schwerste Frage. Und ich habe es jetzt bei mehreren Unternehmen erlebt und bei mehreren Unternehmen auch probiert. Und der Ansatz, den ich jetzt gehe, ist eben wirklich, dass ich über Erlebnisworkshops die Menschen Erfahrungen machen lasse, wo sie sich ein, zwei Tage auch mit Beratungsunterstützung in dem Fall auf ein Programm einlassen, wo sie sich selber kennenlernen und wo sie ihre Wirkung auf andere reflektieren können. Und das wirkt für einen Manager genauso wie für jemanden, der am Band steht. Bei Hansa haben wir das mit ungefähr 400 Leuten hinbekommen von den 1800. Ich habe es leider nicht geschafft, das mit den 1800 hinzubekommen. Dafür waren die Zeiten damals noch zu schwierig. Aber das müsste eigentlich der Anspruch sein, es mit jedem hinzubekommen. Und haben diese Workshops teilweise auch mit 100 Leuten auf einmal veranstaltet. Und in diesen Workshop geht man durch eine Reise, wo man sich selber kennenlernt und wo man eben reflektieren kann, wie wirke ich? Und daraus kommend hat man dann Erlebnisse gehabt, die sich in eine Kultursprache wandeln lassen. Ja, da gibt es dann eine Stimmungsleiter, auf die man sich einlassen kann. Da gibt es dann einen Check-in, den man macht vor einem Meeting. Und das sind so Rituale, die müssen in den täglichen Arbeitsalltag als Priorität 1 ein gebracht werden. Also ich starte jedes meiner Meetings mit einem Check-in. Als ich ins Unternehmen kam und ich fragte meine Vorstandskollegen, wie fühlt ihr euch, haben die mich relativ komisch angeguckt. Wenn ich heute die Frage stelle, wie fühlt ihr euch, ist das ganz normal für alle, erstmal einzuchecken, über Gefühle zu reden oder erstmal loszulassen, damit man be here now auch wirklich im Moment ist, im Meeting ist. Ja? Und so haben wir eben Rituale geschaffen, die Zusammenarbeit erleichtern. Wir haben auch ein Konzept geschaffen, das nennt sich Blue Chip, kommt aus einer Übung, wo man lernt, dass man besser die blauen Chips am Tisch einsammelt als die roten und dann das Spiel gewinnt, wo die Erkenntnis kommt, es gibt wenige Dinge, die Priorität haben, die man umsetzen muss. Und das sind ja auch immer Themen in Unternehmen, die sind immer cross-funktional, die kann nicht ein Bereich alleine lösen, die brauchen Zusammenarbeit. Und wir haben jetzt alle 2 Wochen Blue Chip Mondays, wo wir ein Thema lösen. Ja? Das sind halt auch so Themen, die man dann in die Zusammenarbeit reinbringt. Und dann ehrlicherweise, und das ist vielleicht dann auch der letzte Satz zu diesem Fragenkomplex, das eigene Verhalten spielt gerade wenn man in der oberen Führungsebene ist, noch die größte Rolle. Man muss schon sehr, sehr aufpassen, dass man Vorbild ist, und man sollte auch sehr, sehr offen damit umgehen, wenn man mal nicht Vorbild war. Ich glaube, man nennt das dann Schatten der Führung oder sowas, ne? Aber am Ende ist es ja auch mit gesundem Menschenverstand. Wenn du vorne stehst, dann solltest du Vorbild sein und solltest mit viel Demut deinen Leuten dienen und solltest keine Allüren haben und irgendwie mit einer S-Klasse vorfahren und die Louis Vuitton-Taschen aus dem Auto tragen lassen, ne? Sondern eben in der Werft ganz normal mit den Jungs auch mal in der Produktion arbeiten.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich gehe mal auf eine Sache zurück, die du sagtest, die vielleicht auch für viele überraschend ist. Du sprichst über Bewusstsein, dass es beginnt, damit dass ich mir überhaupt im Alltag bewusst bin, was fühle ich gerade, in welcher Stimmung bin ich gerade. Wohl wissend, dass das einen Einfluss auf das hat, was ich gerade denke, tue, sehe. Und meine eigene Wirkung darauf. Das kann ich komplett nachvollziehen. Der andere Aspekt, den du ansprachst, war diese gemeinsame Sprache, die Bedeutung hat. Und dann kommt der Alltag außerhalb von Workshops, die anderen 360 Tage. Erzähl doch einfach nochmal mehr. Dieses Bewusstsein, wie bringst du das in den Alltag ein, abgesehen von Ritualen, die uns immer wieder helfen. Ich hatte meinen lieben Freund, der sagte, wir brauchen Rituale, weil sie uns helfen, uns zu erinnern. Einfach in diesem Moment bewusst sein. Ach, guck mal, ich bin hier gerade ein bisschen weiter unten in meinem Stimmungsaufzug, aber damit habe ich auf einmal eine Wahl. Und ich glaube, im Alltag gehen diese Stimmungen sehr stark rauf und runter. Manchmal freuen wir uns, du sagtest, ja, wir feiern Erfolge, sondern manchmal sagen wir, Mensch, das war jetzt echt stark. Und ich habe dich immer so erlebt, dass du das auch zum Ausdruck bringst, sagst, das lass uns mal einen Moment innehalten. Das war stark. Ja. Und gleichzeitig, du sprachst eingangs von Krisen, es geht rauf und runter. Menschen haben ja alle möglichen Gefühle, Sorgen, Ängste, Frustration, Irritation. Wie gehst du damit um? Diese starken, manchmal auch, nennen wir sie vielleicht mal negativen Gefühle. Wie kannst du als CEO, als Führungskraft, als Begleiter im Unternehmen helfen, auch mit solchen Emotionen umzugehen und sie umzuwandeln in etwas, was euch hilft und euch nach vorne bringt.
Und am Ende bin ich ja einer, der 1800 Leute in meinem Setup erreichen möchte. Und da muss man kein Mathematiker sein oder großer Wissenschaftler. Das ist ja kaum möglich, dass ich 1800 Leute über meine täglichen Begegnungen erreiche und dass ich einen Menschen, wie er vor mir steht, mir wirklich die Zeit nehme und ihm die Zeit gebe, die er eigentlich verdient, um zu sagen, Mensch, wer bist du eigentlich? Was treibt dich um? Darf ich dich mal kennenlernen? Und das gelingt dir deinem direkten Umfeld und da hast du wirklich einen Einfluss und da kannst du das gut machen und da kannst du auch über viele Begegnungen auch Vertrauen aufbauen, was dann auch Verzeihen zulässt. Wenn du aber jetzt einen Menschen dreimal im Jahr siehst, dann wird dir das sehr, sehr schwer fallen, auf den so zu wirken oder ihm auch die Wertschätzung gegenüberzubringen, die er eigentlich verdient hätte. Und da musst du halt den Rahmen schaffen und musst du halt zumindest den Anspruch definieren. Und ich glaube, diesen Anspruch zu definieren und mit deinen engen Führungskräften immer wieder darüber zu sprechen, wie macht ihr das denn jetzt eigentlich? Wie sind denn die Begegnungen? Haben wir denn jetzt verstanden, was diesen Menschen gerade treibt, über den wir da sprechen? Und sind wir menschenorientiert? Das sind halt die wichtigen Reflexionen. Und denen Zeit und Raum zu geben, ist die große Herausforderung. Denn mein Tag ist ja auch so in Halbstundenrhythmen durchgetaktet und dann fängt das morgen mit einem einen Themenkomplex an und geht dann über den Nachmittag in ganz andere. Und am Ende soll man dann noch um 16 Uhr ein Mitarbeitergespräch führen, wo ein Mitarbeiter gerade höchst unzufrieden ist und eigentlich jetzt wirklich mal volle Aufmerksamkeit und Zeit möchte und der Termin ist nur für 30 Minuten eingeplant. Ja, wie soll das funktionieren? Deswegen ist das vielleicht auch die Erkenntnis, man wird die Perfektion nie erreichen. Man kann nur einen Anspruch vorleben und man kann mit seinem eigenen Verhalten einen Anspruch setzen und kann versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen und kann vor allen Dingen auch auf sein Gefühl hören, wen man nicht mitnehmen kann. Und ich glaube, da muss man dann auch relativ schnell entscheiden, dass es das vielleicht ein guter Mensch ist, aber dass das in dem Setting und in dem Anspruch der Kultur vielleicht nicht funktioniert. Ich hatte auch Mitarbeiter, die hatten einen sehr klassischen, nenne ich es mal höflich, Führungsansatz, der hierarchiegetrieben, wenig menschenorientiert, ne? Wo eine gute Fachkompetenz zwar da war und die auch viel fürs Unternehmen geleistet haben, wo ich auch der Letzte bin, der das nicht wertschätzen möchte, aber was einfach nicht zu meinem Ansatz, ein Unternehmen zu verändern, passt. Und ich glaube halt fest daran, dass am Ende dieser Umgang miteinander und die Unternehmenskultur und das Commitment zu der Haltung des menschenorientiert Seins, dass das die Essenz sein muss und dass das über allem steht und dass man das in täglichen Kämpfen wirklich immer, immer wieder treiben muss. Und dann muss man auch zufrieden mit den kleinen Schritten sein und man kann nicht erwarten, dass man das in 2, 3 Jahren oder in 5 Jahren verändert. Das wird ein tägliches Tun bedingen. Und das Schönste wäre, wenn man irgendwann aus dem Unternehmen raus ist und die Unternehmenskultur ist so stark, dass sie die eigene Prägung überdauert und dass es so weitergeht und dass das im Unternehmen drin ist. Und ich sehe jetzt schon erste Anzeichen, dass wir nach 3 Jahren es hinbekommen haben, dass es Thema ist, dass Unternehmenskultur bewusst wahrgenommen wird und dass Verhaltensweisen anders wahrgenommen werden und dass Menschen reflektieren und über solche Themen sprechen. Und das ist schon mal ein großer erster Schritt. Und trotzdem sehe ich auch, dass viele und auch gerade viele, die diese Workshops noch nicht gemacht hatten, noch ein bisschen hinten dran hängen und sagen, uff, so ganz verstehe ich das noch nicht. Und so ganz verändert hat sich für mich ja doch nichts. Und jetzt haben sich die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen haben sich ganz fantastisch verändert, von Minus deutlich ins Plus, von klein auf großes Unternehmen. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, die hätte ich mir gar nicht erträumt. Die ist deutlich besser gelaufen, als wir alle dachten, auch besser, als wir geplant hatten. Und trotzdem kriegst du von manchen Menschen noch das Feedback, eigentlich hat sich nichts geändert. Und das kratzt natürlich an dem Stolz, wenn die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zwar in die richtige Richtung gelaufen sind, aber der Mensch trotzdem noch das Gefühl hat, die Verhaltensweisen seines direkten Umfelds haben sich nicht geändert. Jetzt hat er natürlich eine Eigenverantwortung, dahin zu wirken, aber das zeigt ja auch, dass es eine lange Reise ist und dass man noch mehr tun muss und noch mehr Anstrengungen unternehmen.
Weißt du, was ich ganz viel bei dir höre, Hanjo? Du sagtest in verschiedenen Formen immer, es geht nicht darum, hier perfekt zu sein. Es ist okay, vollkommen unvollkommen zu sein. Es erzählt eher der Anspruch, die Intention. Was ist mir in diesem Moment wichtig? Da kann ich ganz stark andocken. Und ich höre auch, um das einfach mal zurückzuspielen, dass du sagst, wir nehmen uns dafür Zeit. Ich nehme mir Raum dafür. Wie soll sich das denn anfühlen? Wie geht es uns jetzt gerade? Das heißt, du thematisierst das bewusst, sodass es besprechbar wird und nicht etwas ist, was so einfach so mit dabei ist. Kann ich viel mit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Podcast schon mal erwähnt habe, aber mein Bruder ist Pilot bei der Lufthansa und ich erzähle mir ganz viel mit ihm darüber, wie macht ihr das denn so im Cockpit? Und er sagt, na, wir haben da so eine ganz einfache Praxis, die heißt manchmal Name the Feeling. Was ist gerade da? Und damit das besprechbar wird, sag, was will dir dieses Gefühl gerade sagen? Das halte ich also etwas ganz, ganz Wertvolles. Und du sagtest dann, hast ein bisschen auch eingangs schon gesagt, du siehst, wie das Unternehmen auf Kurs kommt, wie die wirtschaftlichen Kennzahlen da sind. Und du siehst eine starke Korrelation damit, wie geführt wird, dass Menschlichkeit im Zentrum ist, auch wenn nicht jeder diese Verbindung sehen kann. Beschreib doch mal ein bisschen, wie diese Verbindung für dich aussieht. Was ist die Verbindung zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg, den du heute dort glücklicherweise siehst, der wahrnehmbar ist, geht nach vorne, und dieser menschlichen Führung, die du ganz am Anfang gestellt hast? Was ist für dich der Zusammenhang?
Ich habe ja jetzt nach 2 Unternehmen mit Airbus und Hilti, die in einem sehr schönen Fahrwasser waren und denen es sehr gut ging, habe ich ja jetzt 2 Unternehmen übernommen, wo Veränderung der Kern war. Und Veränderung, vor allem richtig radikale Veränderung, geht immer nur, wenn du die für diesen Veränderungsprozess wichtigen Menschen hinter dir hast. Und das geht nicht über Ansagen, sondern es geht nur über Überzeugung, weil Veränderungen, gerade so radikale Veränderungen, brauchen ja auch den Mut. Und am Ende, mal als Beispiel, wenn ich das Pricing verändere, sitze ja nicht ich essentiell vor allen Kunden, sondern auch mein Vertrieb. Bei den Großen gehe ich vielleicht noch mit, aber da sitze ich dann auch mit meinem Vertrieb. Und wenn mein Vertrieb da nicht hintersteht, dann kann ich diesen Hebel der Verbesserung auch schwer umsetzen. Deswegen ist es ja so wichtig, diesen Prozess, gerade in Krisenunternehmen, des Vertrauengewinnens, und wir stimmen uns auf eine Richtung ein, an die wir alle auch wirklich glauben und nicht nur als Lippenbekenntnis glauben, zu beschleunigen. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn man den Prozess des Kennenlernens, des Öffnen beschleunigt. Also ich würde immer jedem, der neu einsteigt, raten, Speed of Trust. Vertraue deinen Leuten und geh mit denen in eine Situation, wo du deine Stärken und vor allen Dingen deine Schwächen zeigst, weil nur so kannst du schnell, effizient Veränderungsprozesse umsetzen. Und wir haben jetzt im Fall von Hanseatic haben wir sehr radikale Veränderungen in den ersten Monaten umgesetzt. Und auch Veränderungen umgesetzt, die am Markt natürlich keine Gegenliebe hatten. Wenn man ein Orderbuch hat, was defizitär ist und man kündigt das auf, weiß aber, dass man mit den Händlern weiter zusammenarbeiten muss, dann ist das natürlich ein Prozess, der sehr die Unternehmung durcheinander bringt. Wenn das dann auch noch der neue CEO anstößt, der gerade mal 2 Wochen im Unternehmen ist, einfach aus der Analytik heraus, Verlust im Orderbuch und so wird das nichts, dann ist es natürlich noch härter. Und da es hinzubekommen, die Reihen geschlossen zu halten, die Menschen mitzunehmen und das Vertrauen zu gewinnen, dass man diesen Kampf kämpfen muss, der wehtut, der schmerzhaft ist, das ist wirklich die Essenz. Und deswegen ist dieses Thema Beziehung aufbauen, authentisch sein und schnellstmöglich gemeinsam für einen höheren Zweck, in dem ersten Schritt natürlich das Unternehmen ja zu sichern, ist ganz, ganz essentiell. Und von der Geschichte kommst du dann irgendwann in eine ruhigere Phase, wo du es dir auch erlauben kannst, mit einem größeren Kreis eine Kultur aufzubauen. Aber in meinen Situationen, wo es auf Geschwindigkeit, auf Veränderung ankommt, ist es halt erstmal der engere Kreis, wo du halt einige erste Erfolge dann auch sichern kannst. Und mit dem Rückenwind dieser Erfolge hat man natürlich auch wieder eine deutlich bessere, motivierendere Geschichte, um eben im größeren Kreis dann Veränderung zu treiben und Unternehmenskultur zu etablieren. Aber die Essenz für mich ist wirklich, ich muss meinen Mitarbeitern dienen, ich muss mit viel Demut und mit viel Offenheit und Vertrauen, dass sie mir meine Schwächen nachsehen, muss ich schauen, dass ich sie mitnehme und dann eine gewisse Mehrheit davon überzeugen, dass der Weg jetzt der richtige ist. Und das ist, glaube ich, so die Essenz der Situation, in denen ich jetzt bei den letzten beiden Unternehmen war. Und das hat beide Male ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich es wahrscheinlich auch noch mal so machen.
Dann lass uns doch bei der Essenz bleiben. Du sprachst so häufig jetzt über Beziehung. Und ich glaube auch, Beziehung ist die Essenz. Ich glaube fast, wir erleben das Leben erst in Beziehung. Wir erleben Verletzungen, aber auch unser eigenes Heilen danach nur in Beziehung. Allein erlebst du das Leben gar nicht. Und Führung ist wahrscheinlich letzten Endes Beziehung. Wie baust du... Ja, wie nährst du Beziehungen im Alltag? Wie macht Hanjo Beziehungen?
Ich glaube, die wirkliche Wahrheit ist, erstmal bin ich einfach so, wie ich bin. Und das scheint für einige Menschen okay zu sein. Und so bauen sich dann Beziehungen auch ganz natürlich auf. Und ich mache jetzt kein bewusstes Netzwerken oder Beziehungsaufbauen mit irgendeiner Taktik. Ich glaube, das ist auch falsch. Ich glaube, wenn man eine positive Haltung Menschen gegenüber hat und ein Interesse an Menschen und wenn man auch Menschen, egal ob sie jetzt hochrangige Politiker oder Banker oder vielleicht auch, weiß nicht, jetzt jemand, der am Tor steht und das bewacht, ganz egal, wenn man denen mit einer Augenhöhe begegnet, dann funktioniert das schon. Ja, also das war oder ist vielleicht auch was mir immer leicht gefallen ist, wo ich dann eben kein Buch gelesen habe, wie baue ich Beziehungen auf. Ne?
Ja, und doch, du sagst das so nonchalant. Ich hatte es gerade im Vorgespräch gesagt, unsere allererste Beziehung, das werde ich bis heute nicht vergessen, als das allererste war, hey, Bo, schön dich zu sehen. Und wir haben uns in den Arm genommen. Es war sofort Nähe da. Ich glaube, du gehörst zu den Menschen, die Nähe erlauben und ermöglichen. Und wenn da was dran ist, wie erlebe ich Nähe mit Hanjo im Alltag? Ich glaube nicht, dass du jeden Tag in den Arm nimmst, dafür ist keine Zeit da. Wie schaffst du diese Beziehung, diese Nähe, die da ist, die ich auch bei Hanse ja an so vielen Ecken gespürt habe? Gerade dann, wenn es um sachliche Dinge, um schwierige Entscheidungen geht.
Ich glaube, also am Ende würde ich gar nicht sagen, dass ich das schaffe für eine ganze Hansejacht. Es gibt viele Menschen, denen bin ich sehr fern und die sehe ich auch gar nicht. Ich glaube, in meinem direkten Team habe ich einfach Nähe und ich habe auch das Glück, dass ich da ganz, ganz tolle Menschen habe, die ja für diese Hansejacht, für die Hansejacht auch mehr ist als einfach nur ein Unternehmen und ein Arbeitsplatz. Ne? Und die schaffen halt so eine Kernkultur in dem kleinen Umfeld. Ne? Und am Ende hat man wahrscheinlich so verschiedenste Beziehungsgeflechte, die im Wandel sind und immer an einzelnen Personen hängen, überall im Unternehmen. Und man kann halt einen Anspruch setzen und man kann eine Haltung selber darstellen. Und der Rest, der passiert dann einfach. Ne? Und mein Anspruch ist eben Menschenorientierung und mein Anspruch ist auch, dass gerade meine Führungskräfte, die, glaube ich, immer noch mehr Einfluss haben, dass die das leben und dass die das gestalten. Und wie gesagt, Boris, das ist eine lange Reise und die ist, glaube ich, auch nie zu Ende. Und es geht da nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass man sich auf den Weg macht und dass man das zulässt. Und ich versuche halt immer wieder die Räume zu schaffen und versuche es immer wieder zu thematisieren in meinen Begegnungen. Und dann ist natürlich auch ganz klar, und ich glaube, jeder, der halbwegs normal tickt, macht das auch. Aber trotzdem wundert es mich, wie verwundert immer alle sind, wenn man es macht. Wenn du in ein Unternehmen kommst, dann geh ans Band und arbeite da mit. Wenn du in ein Vertriebsunternehmen kommst, steig ins Auto und fahr mit raus. Man muss halt einfach auch das machen, was das Unternehmen ausmacht und dahin gehen, wo die Wertschöpfung ist. Und ich glaube, mit der Grundhaltung kann man auch so ein paar Zeichen setzen im Unternehmen, die ja nötig sind und die einem auch Verständnis bringen. Also ich glaube, als Vorstandsvorsitzender heutzutage oder Geschäftsführer von einer größeren Einheit, da bricht keinem Zacken aus der Krone, wenn man dahin geht, wo wirklich die Arbeit passiert und die Arbeit am Kunden passiert und ein bisschen die Teppichetage verlässt. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, 200 Krawatten im Schrank gehabt. Jetzt habe ich noch zwei. Ich habe die jetzt mit dem letzten Umzug mal alle weggeschmissen. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich einen
Wir
Anzug
können ja mal
anhatte, ist
tauschen.
auch lange her. Ja. Also man soll halt da sein, man soll erlebbar sein, man soll durch die Hallen laufen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und soll auch ansprechbar sein und soll den Leuten zuhören und nicht nur versuchen, seine Geschichte zu erzählen oder sich selber darzustellen. Ich glaube, das ist so auch ein Learning. Vielleicht mit dem Alter lernt man das dann auch, dass man selber gar nicht ganz so wichtig ist, sondern dass es eher darauf ankommt, wie man es hinbekommt, dass die anderen Spaß haben und dass die anderen erfolgreich sind.
Ja, das ist wahrscheinlich die Umkehr in der Sichtweise auf den anderen. Und was ich höre, wenn du das erzählst, ist einfach eine gehörige Portion Neugier. Neugier für die Sache, Neugier für die Arbeit, Neugier für den Menschen. Und das schafft aus meiner Erfahrung auch Verbindung, wenn der andere spürt, das interessiert ihn wirklich. Das ist etwas, was ich häufig wahrgenommen und auch in dir gespürt habe. Und dann sagtest du häufig, ich würde also gerne noch mal das ein bisschen mit dir vertiefen. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Wenn du mal nicht perfekt bist, wenn du mal, du sagtest eingangs, mal nicht in Bestform bist, wie bist du, wie führst du, wenn du nicht in Bestform bist? Woran würde ich das bei dir wahrnehmen? Und wie kehrst du dann wieder zurück? Wie schaffst du das?
Es gibt also, wenn man sich so seine Woche anschaut und so am Ende der Woche mal überlegt, wie war denn das jetzt eigentlich? Gibt es in jeder Woche Situationen, wo du selbst dir sagst, boah, das hättest du jetzt eigentlich anders machen sollen. Und ich merke halt ziemlich klar an körperlichen Signalen, wenn der Stress hochkommt. Und dann kannst du da theoretisieren über Atemübungen und über irgendwelche Dinge. Die anderen lesen das auch und merken das auch. Die mich jetzt kennen. Und deswegen ist das sehr dankbar, Weil dann sieht man bei manchen dann auch schon das Lächeln im Gesicht und dann sagt man, jetzt ist er gestresst, jetzt sollten wir vielleicht mal überlegen, wie wir das Thema dann jetzt angehen. Und ich glaube deswegen, also in einem Umfeld, wo du Vertrauen hast, was inklusiv ist, hast du das Thema gar nicht mehr. Das ist so die Erkenntnis, weil jeder weiß, wie man den anderen triggert, wie der andere mal unter Stress reagiert, was dem anderen wichtig ist und was am Ende dann gar nicht so schlimm ist, und inhaltlich kommt man irgendwie schon zusammen. Also ich glaube, das sind meist ja eher Persönlichkeitsdiskussionen als inhaltliche und Persönlichkeitsaspekte als inhaltliche, die da wirken. Also deswegen das Thema gar nicht mehr so groß in dem Zirkel, wo du immer bist. Aber wo ich extrem viel Achtsamkeit habe, ist, dass ich versuche, außerhalb dieses Zirkels dann doch nochmal durchzuatmen und manche Emotionen rauszunehmen und eher mich aufs Zuhören zu konzentrieren. Weil wenn der CEO in einem Unternehmen irgendetwas tut, dann spricht sich das rum. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Situation, da hatte jemand uns verklagt und dann habe ich ihn auch in den Raum gerufen und habe gesagt, Mensch, du, ich verstehe es einfach nicht, warum reden wir nicht mal drüber? Habe ich die Zettel genommen und sie über den Kopf geschmissen, von mir immerhin. Und habe sie einfach mal symbolisch auch da ganz bewusst mal hingelegt, weil ich einfach nicht verstanden habe, weil es mich so tief schmerzt, wenn es nicht ums Unternehmen geht, sondern um, ja, so aus meiner Sicht so Nichtigkeiten. Und dann haben wir uns halt darüber mal unterhalten und sind dann doch übereingekommen, dass wir es nicht vor Gericht lösen müssen. Und das sind halt so Situationen, wo man vielleicht auch einfach Mensch sein darf, ne? Einfach mal Emotionen zeigen darf. Vielleicht tut das auch ganz gut, wenn sich Menschen gegenüber sitzen. Zu Hause in der Beziehung ist es ja auch nicht so, dass es immer ruhig zugeht. Ne? Da sagt man sich vielleicht auch manchmal die Meinung. Also jetzt du wahrscheinlich nicht, Boris, aber so. Viele
Oh,
andere sind da ein bisschen
da
unbalancierter.
machen wir mal einen separaten Podcast drüber.
Die gibt es, glaube ich, auch schon mehr. Die sind sehr erfolgreich. Ja.
Und ja, das heißt, lass mich das einmal unterstreichen. Es geht gar nicht darum, gut drauf zu sein oder oben im Stimmungsauf zu sein. Es geht darum, dass viel mehr sein darf, dass alle Emotionen sein dürfen. Das bedeutet nicht immer, dass ich sie ausdrücken muss und nach vorne kehren muss, aber dass ich damit in Beziehung sein darf und dass wir darüber sprechen. Wie geht es mir damit? Wie fühlt sich das an? Das frustriert mich, das irritiert mich, das macht mich wütend. Ist es das, was du sagen willst?
Genau, sehr schön auf den Punkt gebracht. Mich ärgert es, wenn Menschen in Meetings sitzen und sich zurückhalten und nicht ihre Emotionen ausleben. Ich kann selber gut damit umgehen, wenn jemand sagt, das ist doch jetzt hier falsch, das ist nicht richtig, das fühlt sich nicht gut an. Und ich will das so nicht. Das ist mir viel lieber, egal ob die Person Recht oder Unrecht hat aus meiner Perspektive, dass das auf den Tisch kommt. Und nur wenn solche Sachen zugelassen werden und alle Perspektiven auf den Tisch kommen, dann hat man gute Entscheidungen. Das ist ja immer für das Unternehmen und damit dann auch für die Menschen im Unternehmen ganz essentiell, dass jeder beiträgt und jeder sich traut beizutragen. Und das habe ich in vielen Meetings in den letzten 25 Jahren anders erlebt. Und ich freue mich immer über Querdenker und Menschen, die auch mal ihre Meinung raustragen, auch wenn die vielleicht nicht Mainstream ist gerade. Und am Ende kann man dann ja auch ein Meeting abschließen und kann seiner Rolle gerecht werden und sagen, Mensch, jetzt haben wir alle Meinungen gehört, hier gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Ich habe jetzt halt die Rolle als CEO und ich möchte das gerne in diese Richtung entscheiden. Passt das so für euch? Und so kann man ja solche Situationen dann auch managen. Anstatt dass der CEO sagt, rechts geht's lang und keiner sagt was, weil alle Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Und man dann dem Fehlglaube unterliegt, dass man es besser wüsste als die, die schon lange dabei sind. Weil wer bin ich denn, wenn ich neu in Unternehmen komme, neue Geschäftsmodelle kennenlerne, sicher wertvolle Erfahrung von außerhalb mitbringe, aber wer bin ich denn, dass ich meine zu wissen, was richtig ist? Am Ende muss ich viel zuhören und muss viel von denen lernen, die da sind, und muss dann meinen gesunden Menschenverstand anwenden und vielleicht so die ein oder anderen Frameworks, die ich dann so in den letzten Jahren lernen durfte. Aber die Essenz ist wirklich, da ist so viel Wissen in jeder Unternehmung, so viel Erfahrung, so viel Bauchgefühl. Das muss auf den Tisch kommen, dann werden die Entscheidungen besser.
Ich will noch auf ein, zwei Dinge eingehen. Das eine, was du gerade am Ende noch sagtest, es ist wichtig, dass das Bauchgefühl auf den Tisch kommt. Denn da ist viel Information drin, auch viel Weisheit drin. Wir können nicht alles in Worte ausdrücken, was wir schon wissen. Oder anders gesagt, wir wissen mehr, als wir wissen. Deshalb müssen diese Bauchgefühle, ein Wort, sie beschreiben, auf den Tisch. Und gleichzeitig sagst du, ja, wir dürfen keine Angst haben. Nun haben Menschen natürlich Angst. Und Angst ist auch ein wertvolles Gefühl. Aus Angst kann auch Handeln entstehen, kann auch Intelligenz entstehen. Und du hattest auch schon quasi eine Antwort darauf gegeben, was du tust, um diese Angst, sagen wir, in einem Rahmen zu halten, dass es überhaupt möglich wird, auch in deiner Gegenwart, auch in deiner Rolle, Dinge auszudrücken, die noch leise sind, etc. Zum Beispiel sagtest du, es hat was damit zu tun, wie ich meine eigene Rolle definiere. Sag ich höre euch, ich höre dir zu. Was noch? Was sind Dinge, die aus deiner Sicht helfen, die Angst, die ja gar nicht durch dich kreiert sein muss, die einfach Teil des menschlichen Betriebssystems ist, diese Angst zu mildern oder produktiv zu nutzen oder umzuwandeln? Wie gehst du mit Angst um?
In der Essenz ist es ja so, dass Menschen aus Erfahrung ihr Verhalten verändern. Und jetzt muss man so in einer theoretischen Denkweise halt gucken, dass wenn Menschen Angst haben oder aus Angst heraus etwas tun, dass das nicht zu einer negativen Erfahrung wird, sondern dass es auch gewertschätzt wird. Und ich glaube, was mich so wirklich beeindruckt hatte auch, war eine Geschichte, die du mir mal, ich sage jetzt mal, bewusst beigebracht hast, wo du meine Perspektive total verändert hast. Bei einem Workshop sind zwei, drei Leute rausgegangen und haben gesagt, ich mache da nicht mit. Und ich habe mich da sehr gewundert, war sehr irritiert und dachte, Mensch, ihr habt jetzt diese Chance, so einen Workshop zu machen, ihr geht raus, ihr macht da nicht mit. Boah, boah, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Also ich kann das eigentlich auch gar nicht zulassen, dass ihr jetzt hier rausgeht. Ne? Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Mensch, du, einfach nur mal rein Interesse halber. Ich wollte eigentlich, dass wir hier eine schöne Zeit haben. Jetzt bist du rausgegangen, hast gesagt, du machst da nicht mit. Woran liegt das eigentlich? Und ich war jetzt auf alles gefasst, aber nicht auf die Antwort, die ich da bekommen hatte. Ich bin damit überfordert. Ich kann das noch nicht. Mich hinzusetzen vor eine Gruppe und mich zu öffnen und auch meine Schwächen aus, ich kann das noch nicht. Ne? Und ich hatte diese Gruppe ganz, ganz gemein irgendwie so eher als die Nörgler und die Verweigerer gesehen. Und jetzt denke ich mir, okay, das sind einfach Menschen, die sind in einem anderen Stadium als ich gerade. Vielleicht auch mit einem anderen Hintergrund. Und vielleicht ist es auch einfach okay in der Unternehmenskultur, wenn manche Leute nicht mitmachen, weil sie es noch nicht können. Vielleicht muss ich denen auch nicht böse sein. Vielleicht ist es einfach nur menschlich. Und das ist halt auch Menschenorientierung. Und das hat mir persönlich sehr damit geholfen, damit umzugehen, wenn Menschen sagen, ja, aber es hat sich ja noch nichts verändert. Ich habe doch jetzt eigentlich die Erwartungshaltung, du sagst hier menschenorientiert, aber ich merke davon nichts. Ne? Das ist halt eine sehr individuelle Perspektive und Wahrnehmung. Für mich geht es auch immer wieder stark in die Eigenverantwortung. Normalerweise würde ich ja gleich fragen, was hast du denn verändert? Wie hast du denn mitgemacht, damit es für dich besser wird? Aber vielleicht spare ich mir das auch einfach und nimm einfach mal hin, da ist jemand einfach noch nicht so weit. Der vertraut der Sache vielleicht noch nicht, der glaubt vielleicht noch nicht, dass in so einem kapitalistischen System der Gewinnoptimierung Platz für Menschlichkeit ist. Und Gewinnoptimierung ist was Schönes, aber es kommt halt aus der Menschlichkeit. Weil das halt ein Kerntreiber, ein Kernhebel ist, weil wenn Menschen gut zusammenarbeiten, wenn es nicht so sehr menschelt, höflich gesagt, dann ist es vielleicht effizienter und dann wird auch der Gewinn optimiert. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, die habe ich mit dir gemacht, Burg.
Ach, ich erinnere mich an den Moment. Und was für eine liebevolle Beobachtung von dir, dass zu der Menschlichkeit, von der du sprachst, eben auch all das gehört. Vielleicht geht es eher darum, viel mehr einzuschließen und weniger auszuschließen. Und zum Einschließen gehört auch der Zweifel, gehört auch die Angst, ein Gefühl nicht ausdrücken zu können und zu wollen. Und wenn auch das sein darf, dann wird das paradoxerweise menschlich. Das heißt, es geht wahrscheinlich weniger gar nicht darum, dass wir, platt gesagt, uns jetzt alle öffnen, sondern dass du sagst, ich bin hier und verfügbar für was auch immer dort jetzt bei dir gerade sitzt. Danke, was für eine
Vielleicht geht es da auch sehr stark um
Perspektive.
Verantwortung. Ich meine, viele, die in so leitenden Positionen sind, die haben ja auch schon die Verantwortung, mit den Menschen, auf deren Leben sie einen Einfluss haben, vernünftig umzugehen. Natürlich hat das einen Effekt darauf, wenn ich zu einem Mitarbeiter gemein bin. Natürlich hat das einen Effekt auf ihn und auf seine Familie, wenn er nach Hause kommt und der Chef war vollkommen unberechtigterweise gemein zu ihm. Genauso hat es umgekehrten Effekt, wenn ich nett zu ihm war. Ich meine, diese simple Geschichte, das ist mir in Deutschland immer so entgegengekommen, diese Feedback-Kultur, nicht? Du kriegst Feedback und du hörst die drei positiven Argumente gar nicht und dann kommen die drei negativen und da hörst du genau zu. Mach doch mal die Übung und gebt einem Mitarbeiter nur positives Feedback. Und dann kommt irgendwann die Frage, ja, und was soll ich verbessern? Und sagt er, nichts, du bist gut so wie du bist, ich finde das toll. Mach mal einfach weiter so. Und schaut euch mal an, wie dieser Mensch reagiert. Oder lobt mal zu Hause die Kinder für etwas, wie die reagieren. Das ist einfach das Schöne auch am Menschen. Ich glaube, wir sollten viel mehr auf Selbstvertrauen, auf Vertrauen gehen und viel mehr die positiven Dinge nach vorne setzen. Ich glaube, da haben uns andere Kulturen wie in England oder USA, wenn man da mal war und gearbeitet hat, auch einiges voraus. Da ist einfach die Grundstimmung viel positiver. Wir in Deutschland, wir gucken ja immer sehr stark auf, was können wir verbessern und was könnte da jetzt noch als Risiko kommen und feiern gar nicht so viel das, was wir erreicht haben. Das ist ja in anderen Ländern dann doch anders und beides hat ein Für und Wider. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich so sehr der amerikanischen, englischen Art und Weise nachstreben möchte. Fühle mich auch hier ganz wohl. Aber letztendlich ein bisschen mehr positiv, ein bisschen mehr auf Selbstvertrauen, ein bisschen mehr auf Stimmung ist auch was, was uns sehr, sehr fehlt. Und das merkt man in allen Bereichen der Gesellschaft, merkt man auch in dem Blickwinkel auf Gesellschaft und Politik. Aber das ist auch wieder was für einen anderen Podcast.
Ach ja, das stimmt. Da müssen wir noch ein paar mehr machen. Ich bin da so bei dir. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Kraft davon, wenn wir Menschen dabei, wie soll ich sagen, erwischen, wie sie etwas ungefähr richtig machen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, als meine Tochter noch ein bisschen jünger war und irgendwann anfing zu sagen, Papa, ich brauche Wasser oder ich habe Durst, sagte sie ja eher, wawa. Da kommt ja keiner von uns sagen, nee, 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 nee. Sophia, da musst du jetzt aber sagen, Papa, ich hätte gern Konjunktiv ein Glas Wasser, bitte. Jetzt warte ich. Dann hätte ich wahrscheinlich ein totes, dehydriertes Kind und stattdessen sagen wir, hey, wawa, mach das nochmal. Und ich glaube, das geht weiter so. Und vielleicht müssen wir auch gar nicht immer darauf schauen, was sich verändern muss. Und das verändert alles. Wenn Menschen lernen, hey, es ist okay, dass ich jetzt gerade versuche und dabei gesehen werde. Du sprachtest gerade, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit über, Mensch, da habe ich was gelernt von dir, Boris. Wenn du mal auf die nächsten 5 Jahre schaust, was würdest du gern lernen? Was ist das Nächste, wo du sagst, wenn wir in 5 Jahren sprechen, dann würde ich gern Folgendes besser verstehen, sehen, anders sehen. Was ist das Nächste, was dich kitzelt und sagst, das ist spannend, das möchte ich gern entdecken als Führungskraft.
Man, am Ende ist ja das, was den Erfolg wirklich bringt, kriegt man es hin, die menschliche Zusammenarbeit zu verbessern. Und das ist eigentlich das Themenfeld, wo ich mir die meisten Gedanken drum mache. Und dann natürlich in dem Kontext, wie kannst du das aus deiner Rolle rausmachen und wie wirkst du aus deiner Rolle heraus auf die anderen? Und das ist so dieses Feld, wo ich mich gerne noch intensiver, noch bewusster mit beschäftigen möchte. Ich glaube, auf diesen funktionalen Ebenen, das Handwerkzeug, wie gesagt, am Anfang, das kriegt man überall. Aber wirklich diese Essenz, wie schaffe ich es, große Gruppen von Menschen mitzunehmen auf eine Reise und die Reibungsverluste so gering zu machen, dass das Ergebnis schnell und mit einem guten Gefühl für alle auch erreicht wird. Nicht? Das ist so das, was ich in den nächsten 5 Jahren erleben möchte und erleben werde auch. Also meine Reise bei Hansa geht ja noch ein bisschen und ich freue mich halt auch, so ein Unternehmen länger zu begleiten und da zu schauen, wie kann man wirklich über lange Zeit wirken und Kultur verändern. Und das auch in unterschiedlichen Konstellationen am Markt, in unterschiedlichen Situationen des Unternehmens, von einer Krise kommend jetzt zum Gewinner in der Branche gerade sehr gut dastehend. Im Moment kann man jetzt mal genießen und dann mal schauen, was die Zukunft bringt, ne? Aber das ist eigentlich das, was mich triggert, was mich reizt. Ansonsten bin ich eigentlich sehr im Reinen mit dem, habe sehr viel Spaß daran, bin sehr dankbar, dass ich bei Hanse eben meine Unternehmenskultur umsetzen darf und dass ich, und wir sind Private Equity gehalten, muss man dazu sagen, auch da ein Verständnis für habe, dass es okay ist, über Menschlichkeit und Führung zu sprechen, in einem Kontext, der nicht Familienunternehmen heißt, sondern Private Equity. Und da habe ich Lust und Spaß dran.
Was für eine schöne Frage. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass der Robert Koch wohl mal gesagt hat, einige Fragen sind zu gut, um mit einer Antwort versaut zu werden. Und ich glaube, da hat er was sehr Kluges gesagt, denn wenn du dir so eine Frage stellst und mit dieser Frage durchs Leben gehst, dann wirst du Antworten darauf finden, weil du nur das siehst, worauf du achtest. Also was für eine wertvolle Frage für die kommenden, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so. Vielleicht, wenn ich auch so nochmal in die Zukunft gucke, und du ein bisschen an unsere Hörer und Hörerinnen denkst, wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest damit dir eine einzige Sache wünschen, die unsere Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus signifikant stärken würden, wie würdest du den Zauberstab nutzen? Was würdest du dir wünschen?
So Fragen, die ich mir eigentlich nie stelle.
Ja, deshalb bin ich ja da.
Ein Zauberstab, mit dem ich zaubern kann. Ja, ich bin da doch eher ziemlich rational aufgestellt, was solche Dinge angeht. Ich meine, am Ende bin ich halt der Überzeugung, dass sich diese Menschlichkeit eh durchsetzen wird, weil alles andere wurde schon versucht. Und alles andere ist auch sehr auswechselbar, auch wenn man jetzt, ich sag mal, sich Unternehmen im internationalen Kontext anschaut, nicht? Aber erfolgreiche Unternehmer überzeugen eigentlich immer mit den Geschichten, wo sie einfach menschlich waren. Und ich glaube, das setzt sich von alleine durch, weil auch einfach die demografische Entwicklung und der Kampf um die Talente dazu führt, dass Unternehmen sich deutlich reflektieren müssen. Und ich glaube, dann hat man erstmal eine Phase, wo sehr viel auf dem Papier passiert, aber irgendwann wird auch klar sein, dass es halt wirklich im Herzen passieren muss und dass es von den Unternehmenslenkern ausgehen muss, dass menschliche Führung eben der Zauberstab ist, um wettbewerbsfähig zu sein. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass wieder mehr die Frage gestellt wird, was kann ich denn fürs Unternehmen tun? Und dass wieder mehr, auch gerade im deutschen Kontext, die Überzeugung eintritt, dass es schon sinnvoll ist, auch mal die Perspektive umzudrehen und zu sagen, was kann ich meinem Unternehmen Gutes tun, wissend, dass daraus auch was Gutes für mich entsteht. Und ich würde halt nur jedem raten, bevor ihr euch diese Frage sucht, sucht euch halt ein richtiges Unternehmen aus. Aber wenn ihr dann in dem Unternehmen seid, fragt euch wirklich, was kann ich für die Firma tun? Und das ist eine Perspektive, die nehmen immer weniger Menschen ein. Und doch wird sie immer zentraler werden.
Mit dem Herzen führen. Was für ein Schlusswort, Hanjo. Ich würde uns einladen, an der Stelle vielleicht das einfach dort ruhen zu lassen, als so ein Gedanken für diejenigen, die das jetzt hören, darüber zu reflektieren, wie kann ich noch mehr mit dem Herzen führen, weil das, wie du sagtest, der letzten Endes der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Hanjo, ich bedanke mich von Herzen für so ein tiefes, ja, liebevolles, reflektiertes, offenes Gespräch. Das ist auch ein Stückchen mit dem Herzen führen, ein großes Geschenk. Ich danke dir,
Vielen Dank, Boris.
Hanjo.